denke, wir werden heute wahrscheinlich ein paar Minuten überziehen. Jetzt nicht super lang, aber doch ein bisschen, weil wir schon relativ spät dran sind. Ja, seid einfach nachsichtig und ja, gönnt mir noch die Zeit. Ich glaube, es gibt heute ein wichtiges Thema, das mir Gott aufs Herz gelegt hat. Ich würde euch jetzt auch nicht mit unwichtigen Sachen hier behelligen wollen. Und es hat so ein Stück weit mit unserer Gemeindevision zu tun. Keine Sorge, ich predige jetzt nicht schon wieder über das Thema Vision, aber es geht um was, was auch Teil unserer Gemeindevision ist. Wir haben ja vor 3 Wochen auf unserer Gemeindefreizeit diese Vision vorgestellt. Ich denke, die meisten von euch wissen das, waren dabei. Und ein Punkt dieser Gemeindevision lautet ja, wir haben Sehnsucht nach einer Gemeinde, die das Evangelium weiterträgt, die der Stadt und ihren Einwohnern dient und leicht für Menschen zugänglich ist, die keinen Glaubenshintergrund haben. Und für meine heutige Predigt möchte ich gern eine Formulierung aus diesem Punkt rausgreifen, den ich jetzt gerade eben vorgelesen habe. Es geht mir um diesen Aspekt, das Evangelium weitertragen. Und zum Einstieg möchte ich dir gerne die Frage stellen, was löst dieses Stichwort bei dir aus? Ja, welcher Film läuft in deinem Kopf ab, wenn du hörst, das Evangelium weitertragen? Vielleicht hast du so ein Bild im Kopf von Menschen, die in der Fußgängerzone stehen und irgendwelche erbaulichen Schriften dort verteilen. Oder du hast so ein Bild, vielleicht sogar eine Erinnerung von relativ krampfigen Gesprächen mit irgendwelchen Nachbarn und Freunden und hoffentlich keine ehemaligen Freunde. Fakt ist einfach, für ganz viele Christen ist Evangelisation zuallererst mal ein Reizwort. Das löst nichts Positives aus, sondern eher so mindestens mal insgeheim so ein Gedanken, bitte nicht. Gern vieles andere, aber Evangelisation ist nun wirklich nicht mein Ding. Und ich denke, dafür gibt es ganz verschiedene Gründe. Ein Grund kann zum Beispiel sein, dass man vielleicht dort Dinge tut oder tun soll, die gar nicht dem entsprechen, was so meine Gaben sind, meine Persönlichkeiten, dem, wofür ich eine Leidenschaft habe. Aber ich habe vielleicht irgendwie so eine Prägung von meiner Gemeindegeschichte her, dass Evangelisation halt genau so aussieht. Evangelisation ist, du gehst in die Fußgängerzone und verteilst dort irgendwelche Flyer. Und wenn das aber gar nicht dein Ding ist und du aber so geprägt bist, das muss so aussehen, dann ist Evangelisation für dich einfach schon mal irgendwie eine stressige Angelegenheit. Und die Lösung hier wäre, einfach sich auch mal zu fragen, was ist denn Evangelisation überhaupt? Ist heute nicht mein Thema, aber ich glaube einfach ganz vieles von diesem Stress, den das Wort bei uns auslöst, hat auch damit zu tun, dass wir von unserer Prägung her, sage ich mal, innerhalb von Schubladen denken, die von Gott her so gar nicht sein müssten. Und wenn wir uns einfach so diese Freiheit erlauben, mal wirklich zu überlegen, worum geht's eigentlich, was ist das, könnten wir schon manches von diesem Stress auflösen. Ein anderer Grund, warum Evangelisation bei uns vielleicht auch ungute Gefühle auslöst, ist, weil wir möglicherweise immer wieder erlebt haben, dass Menschen auch mit einer fragwürdigen Haltung evangelisieren. Zum Beispiel dann, wenn sie so an die Sache rangehen, dass andere Menschen eigentlich für sie vor allem Bekehrungsobjekte sind und wenn man die dann geknappt hat, wenn sie dann sich für Jesus entschieden haben, dann kann ich mir so wieder eine Kerbe an die Bibel machen und sagen, ja, ich habe wieder einen geschafft. Also eigentlich eine Haltung, die weder liebevoll noch respektvoll noch irgendwas ist. Und ich glaube, wenn wir in solchen Fällen kein gutes Gefühl haben, dann ist das gesund und richtig. Also sei herzlich ermutigt, ein ungutes Gefühl zu haben, wenn Leute mit einer fragwürdigen Haltung rausgehen und evangelisieren. Ich glaube aber, ein Grund, warum das auch immer wieder so ist, dass uns das Thema Evangelisation schwerfällt, ist, dass wir manchmal so ein bisschen ein verzerrtes Bild davon haben, was denn eigentlich überhaupt der Kern des Evangeliums ist. Also was ist denn eigentlich diese gute Botschaft? Das bedeutet ja das Wort Evangelium, wenn man es direkt übersetzt. Was ist denn diese gute Botschaft eigentlich, dieser Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens, dieses Große, dieses Attraktive, von dem Jesus sagt, geht an die Enden der Welt und erzählt es den Leuten. Was sollen wir den Leuten denn da eigentlich erzählen? Was ist das Evangelium? Und darüber möchte ich heute gern predigen. Eine ganz klassische Antwort auf diese Frage, was ist das Evangelium, vor allem im evangelikalen Bereich, dreht sich im Kern so um dieses ganze Thema Erlösung, Vergebung, meine persönliche Beziehung zu Gott. Ihr kennt vielleicht die sogenannten vier geistlichen Gesetze. Das ist so eine Art Gesprächshilfe für, wenn man mit Leuten evangelistische Gespräche führt, ist mal ursprünglich von Bill Bright verfasst worden. Und kurz zusammengefasst, wir sagen diese vier geistlichen Gesetze. Das erste Gesetz ist, Gott hat dich geschaffen, Gott liebt dich, Gott wünscht sich eine Beziehung zu dir. Das zweite geistliche Gesetz besagt, Sünde zerstört die Gemeinschaft mit Gott. Das dritte Gesetz besagt, Jesus ist der Ausweg aus dieser Sünde und der einzige Ausweg aus Sünde und aus dieser Trennung von Gott. Und das vierte geistliche Gesetz besagt, der Weg, diese Erlösung in Anspruch zu nehmen, diese Beziehung zu Gott zu leben, ist, dass man Jesus als seinen persönlichen Herrn und Erlöser annimmt. Das sind die vier geistlichen Gesetze und Bill Bright hat das mal so aufgeschrieben, weil er gesagt, das ist eine Hilfe, wenn du einem anderen Menschen erklären willst, was ist eigentlich das Evangelium, was ist das, was wir als Christen glauben. Und ich bin überzeugt davon, diese vier geistlichen Gesetze, die beschreiben ganz tiefe Wahrheiten, das ist ein ganz, ganz zentrales Element im Heilsplan von Gott. Du bist geliebt, die Sünde trennt dich von Gott, durch Jesus kannst du Vergebung erleben, du kannst durch Jesus Erlösung erleben, diese Beziehung mit Gott eintreten. Ganz zentrale Geschichten. Und es ist wirklich eine gute Nachricht. Ich meine, hey, der Schöpfer des Universums liebt dich und möchte eine Beziehung mit dir leben. Ich meine, wenn das keine gute Nachricht ist, dann weiß ich nicht, was sonst die gute Nachricht sein soll. Aber wenn wir hergehen und sagen, das ist das Evangelium, das ist das, worum es geht, dann haben wir zwei Probleme an dem Punkt. Das erste Problem, das wir haben, das ist gar nicht theologischer Natur, das ist ein ganz praktisches Problem. In diesem Ansatz, in diesem Verständnis vom Evangelium, da geht es ja im Mittelpunkt um Sünde und Erlösung im Wesentlichen. Und für die allermeisten Menschen da draußen sind die Themen Sünde und Erlösung weder relevant noch nachvollziehbar. Ich meine, wer da draußen denkt denn in dieser Kategorie, ist mein Leben sündig? Wer denkt in dieser Kategorie, ich brauche Erlösung, als vielleicht die Menschen, die Jesus schon kennen? Für alle anderen, wie gesagt, weder relevant noch nachvollziehbar, worum es da eigentlich gehen soll. Und wenn das mein einziger Ansatz ist, mit dem ich das Evangelium weitertrage, dann muss ich eigentlich hergehen und Menschen zuallererst mal dazu überreden, dass sie eigentlich ein Problem haben, vor dem sie bis vor 5 Minuten gar nicht wussten, dass sie es haben. Weil das ist die einzige Möglichkeit, dass ich dann ihnen die Lösung präsentieren kann, nämlich das Evangelium. Und diese Sünde, diese Trennung, die dir vor 5 Minuten noch völlig wurscht war, kannst du dadurch lösen, indem du Jesus in dein Leben einlädst und dann diese Beziehung mit Gott leben kannst. Und ich denke, das ist kein Wunder, dass Gespräche auf dieser Grundlage regelmäßig krampfig werden, dass Gespräche auf dieser Grundlage vom Gegenüber als echt überheblich empfunden werden, weil ich muss dir erstmal erzählen, dass dein Leben ja im Grunde genommen eigentlich schlecht ist und dass du wirklich hier mal grundlegend was anderes brauchst. Und wohlgemerkt, ich sage an der Stelle nicht, wir sollen das nicht machen, weil Sünde kein Problem ist. Ich sage nur, mit diesem Ansatz werden wir 95% der Leute da draußen überhaupt gar nicht erreichen. Die tippen sich an die Stirn und sagen, naja, mach mal, wenn es für dich funktioniert. Ich mache halt was anderes. Das zweite Problem, das wir mit diesem alleinigen Ansatz bekommen, das ist grundsätzlicher und größer, weil es im Grunde auch ein theologisches Problem ist. Wenn wir das Evangelium reduzieren auf diese Thematik Erlösung und persönliche Beziehung zu Gott, dann wird das ein unvollständiges Bild. Wichtige Aspekte des Evangeliums sind in der Gefahr, hinten runterzufallen. Wenn wir zum Beispiel Erlösung und die persönliche Beziehung zu Gott als einzigen Dreh- und Angelpunkt des Evangeliums sehen, dann stehen wir so ein Stück weit in der Gefahr, das Evangelium, was ich-bezogenes wird. Weil am Ende des Tages ist das Thema eigentlich immer meine Erlösung, meine Beziehung zu Gott, meine Erfüllung, mein Herzenszustand. Und die Messlatte von dem, was ich da mit Gott tue oder nicht tue, ist eigentlich immer, naja, was habe ich denn davon? Weil es geht doch um mich, es geht doch um mein Herz, meine Beziehung, wie es mir geht, meine Erlösung. Was habe ich von der Gemeinde? Was habe ich davon, dass ich evangelisieren gehe? Ja, wenn ich nichts davon habe, dann ist es ja wohl Pflicht und Pflicht ist der Weg in die Gesetzlichkeit und das kann ja auch keiner wollen. Also machen wir das doch besser gar nicht erst. Und natürlich soll es uns gut gehen und die Dinge sollen uns auch nützen und segnen. Das ist gar nicht der springende Punkt. Aber wenn wir wirklich den Wunsch haben, Jesus ähnlicher zu werden, dann sollten wir zur Kenntnis nehmen, dass diese Messlatte, was habe ich davon, kein zielführender Ansatz ist. Weil das gehört zu den letzten Dingen, die Jesus in seinem Leben bewegt haben, was er von den Dingen hat, die er da tut. Jesus ist als Diener gekommen, Jesus hat sich verschenkt an Menschen. Ein weiterer Punkt, wenn Erlösung der einzige Dreh- und Angelpunkt ist in unserem Verständnis vom Evangelium, dann ist eine weitere Gefahr, dass hinten runterfällt, was Gott eigentlich sich für das Hier und Heute für unsere Welt wünscht. Dann ist die wichtigste Frage, was passiert nach dem Tod, weil darauf läuft ja dieses ganze Erlösungsthema am Ende raus, beziehungsweise was passiert, wenn Jesus wiederkommt. Und alles andere, soziale Gerechtigkeit, Umwelt, Mitgestaltung der Gesellschaft, deren Teil wir ja sind, das wird eigentlich ziemlich zweitrangig. Ja klar, ist schon gut, wenn man sich irgendwie um die dritte Welt kümmert, aber was nützt es denn den ganzen Afrikanern, wenn sie genug zu essen haben und am Ende doch verloren gehen? Ja klar, hey, das ist schon in Ordnung, wenn du dich um die Umwelt kümmerst, aber was bringt es denn, da Zeit und Kraft reinzustecken, wenn wir doch sowieso wissen, dass es eine neue Erde und einen neuen Himmel geben wird, wenn Jesus wiederkommt? Und das ist jetzt irgendwie hier keine Überzeichnung oder so, wenn du so ein bisschen unterwegs bist in christlichen Kreisen, dann weißt du, es gibt Leute, die argumentieren genau so. Und lass mich das nochmal betonen. Erlösung und diese persönliche Beziehung zu Gott, das sind ganz, ganz zentrale, unverzichtbare Elemente des Evangeliums. Aber der Punkt ist, das Evangelium ist eben viel mehr als das. Lass es mich mal so vergleichen. Ich habe mal irgendwie so einen ganz coolen Spruch gelesen, irgendwo im Internet von einem Arzt, der hat gesagt, also in der Medizin geht's am Ende des Tages eigentlich immer nur um zwei Dinge. Die sind die allerwichtigsten Dinge. Das erste ist, Blut muss zirkulieren. Das zweite ist, Sauerstoff muss rein in den Körper, CO2 muss raus. Wenn die zwei Sachen sichergestellt sind, regelt sich alles andere irgendwie auch. Und es ist ja keine Frage, hey, wenn diese zwei Sachen nicht gegeben sind, wenn das Blut nicht zirkuliert, wenn Sauerstoff nicht reingeht und CO2 raus, dann ist alles andere relativ wurscht. Ich meine, wenn da einer tot auf dem Tisch liegt, musste ihm sein gebrochenen Arm auch nicht mehr schienen. Keine Frage. Aber umgekehrt ist Medizin eben viel, viel mehr als diese zwei Sachen. Gott sei Dank. Und spätestens, wenn du mal richtig ordentlich Zahnschmerzen hast, bist du dankbar dafür, die Vorstellung, du gehst zum Zahnarzt, der untersucht dich und sagt, okay, ich habe es festgestellt, dein Herz schlägt, deine Lunge funktioniert, sei getrost und geh nach Hause. Merkst du dann, das ist jetzt irgendwie auch nicht die Antwort auf alle Fragen. Was ist also das Evangelium so, wie das Neue Testament das versteht? Und ich finde es hilfreich, sich dafür mal anzugucken, wo dieses Wort eigentlich überhaupt herkommt. Ich meine, es bedeutet gute Botschaft, wissen wir alle, aber wo kommt dieses Wort eigentlich her? Und ich mache mal einfach die Kurzversion. Es ist ganz ursprünglich ein griechisches Wort, das dann lateinisiert wurde. Und so haben wir es auch übernommen in der deutschen Sprache, Evangelium. Und in der römischen Kaiserzeit war das ein gängiger Begriff. Jesus hat ja auch in dieser Zeit gelebt, der römischen Kaiser, und Evangelium, das war ein Wort, das haben die Menschen gekannt. Und dieses Wort hat sich eigentlich immer auf den römischen Kaiser bezogen. So, die damalige Vorstellung war, die Kaiser sind göttlicher Abstammung, die haben sich auch tatsächlich wortwörtlich als Söhne Gottes bezeichnet. Und alle Nachrichten, die von diesem Kaiser kamen oder Nachrichten, in denen es über diesen Kaiser irgendwie ging, wurden als gute Botschaft bezeichnet, Evangelium. Und insbesondere waren solche Botschaften Evangelium, in denen es um die Geburt eines späteren Kaisers ging oder um die Thronbesteigung eines Kaisers oder auch dort, wo der Kaiser das Römische Reich durch Eroberung erweitert hat. Wenn irgendwo kam, wir haben diesen gallischen Stamm geschlagen, die Schlacht gewonnen, das Römische Reich hat sich vergrößert, das war für die Menschen, das war Evangelium. Dieses Wort haben sie gekannt. Und die Leute haben das assoziiert mit diesem Kaiser von Rom und mit seinem ganzen Glanz und mit seiner militärischen Macht. Genau, ich mache hier in der Zwischenzeit mal weiter. Ja, das ist, ja. Genau, also interessanterweise hat man zum Beispiel in Ephesus eine Inschrift gefunden in irgendeiner Steintafel, die stammt aus dem Jahr 9 vor Christus, also zu einer Zeit, als die Bibel noch, also das Neue Testament noch überhaupt gar nicht geschrieben war. Danke, Andreas. Als das Neue Testament noch überhaupt gar nicht geschrieben war und dort heißt es über den damals regierenden Kaiser Augustus, der Tag der Geburt des Gottes Kaiser Augustus bedeutet für die Welt den Anfang des Evangeliums. Und jetzt vergleich mal dazu den allerersten Satz im ältesten Buch des Neuen Testaments, dem Markus-Evangelium. Ich stelle es nochmal gegenüber. Über Augustus heißt es, der Tag der Geburt des großen Kaisers, des Gottes, Kaiser Augustus, bedeutet für die Welt den Anfang des Evangeliums. Und der erste Satz des Neuen Testaments, das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und das ist so ein erster Satz, über den liest man irgendwie so hinweg. Das klingt so irgendwie so banal, naja, irgendeine Einleitung musst du halt machen, wie wenn du im Telefonbuch schreibst, das ist das Buch, in dem alle Telefonnummern in der Stadt stehen. Ja, klar, aber eigentlich ist dieser Satz, das ist keine nette Einleitung, dieser Satz, das ist eine hochpolitische Ansage. Das ist der Anfang der guten Botschaft des Königs der Könige, Jesus Christus, des eigentlichen Sohn Gottes, nicht die in Rom, die das für sich in Anspruch nehmen. Und wenn diese Leute dann, die das Markus-Evangelium gelesen haben, dieses Buch aufschlagen oder diese Rolle dort entrollen und drin lesen, dann wird ihnen dort ein König vorgestellt, der ein kompletter Gegenentwurf ist zu diesem römischen Kaiser in seinem Glanz, in seiner militärischen Macht, in seinem Anspruch, Menschen zu unterwerfen, zu versklaven, wenn sie nicht spuren. Dieser König Jesus ist ein einfacher Zimmermann, der hat Tischgemeinschaft mit dem Abschaum der Gesellschaft, der wird hingerichtet wie irgendein dahergelaufener Verbrecher, aber dieser König hat einen Herrschaftsanspruch. Und das Reich dieses Königs ist anders als alles andere, was es hier auf dieser Welt gibt. Das ist die Botschaft. Hier kommt was komplett anderes als alles, was ihr bisher unter diesem Stichwort Evangelium verstanden habt. Und es hat was mit Herrschaftsanspruch auf dieser Welt zu tun. Und es ist anders als alles, was ihr von den Herrschern dieser Welt kennt. Jesus sagt, selig sind die, die da geistig arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Als Maria mit Jesus schwanger war, erzählt das Lukas-Evangelium, und ihr von einem Engel mitgeteilt wird, wer eigentlich dieses Kind ist, das sie da im Leib trägt, prophezeit Maria über diesen König, der da kommen wird. Und was diese Herrschaft des Königs mit sich bringen wird. Denn die Aussage von Maria in dieser Prophezeiung, die sie da äußert, ist nicht, jetzt kommt dieser König Jesus, jetzt werden die Herzen rein und die Menschen werden sich bekehren und sie werden in die Gottesdienste strömen und am Ende werden sie alle im Himmel sein, was auch super ist, keine Frage. Sondern Maria sagt über diesen König Jesus, seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder, wie er die Stolzen und Hochmütigen zerstreut. Er hat Fürsten vom Thron gestürzt und Niedrigstehende erhöht. Die Hungrigen hat er mit Gutem gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. Das ist der König Jesus. Und jeder Römer hätte sich an die Stirn getippt bei so einer Vorstellung von so einem König, der sich den Zerbrochenen zuwendet, der sich selber eins macht mit denen, die abgelehnt sind und trotzdem den Anspruch erhebt, ich bin der König der Könige. In Lukas 4 macht Jesus, wenn man das modern ausdrückt, eine Regierungserklärung. Er fasst dort nochmal zusammen, worum es eigentlich in seinem ganzen Auftrag geht. Er zitiert dort eine Stelle aus dem Buch des Propheten Jesaja, steht in Lukas 4, wie gesagt, und Jesus sagt dort, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden, und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und wenn du dir die Lehre von Jesus mal anguckst in den vier Evangelien, also alles, was Jesus gepredigt hat und den Leuten erzählt hat, dann stellst du immer wieder fest, dieses Evangelium, diese gute Botschaft ist bei Jesus untrennbar verbunden mit diesem Reich Gottes, das so völlig anders ist als alles, was diese Welt hier zu bieten hat. In Lukas 4 heißt es, da sagt Jesus, ich muss das Evangelium vom Reich Gottes auch an anderen Orten verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. In Matthäus 9 heißt es, Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung, er lehrte in den Synagogen und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Und es könnten sich viele, viele weitere Beispiele anschließen, wo deutlich wird, Evangelium und Reich Gottes, das ist bei Jesus untrennbar miteinander verbunden. Reich Gottes, da geht's um die Herrschaft von diesem König Jesus. Da geht's um die Herrschaft von diesem König Jesus in deinem und meinem ganz persönlichen Leben. Da geht's, das ist so der Bereich, wo es auch um die Erlösung geht. Aber nicht nur. Der Plan von Jesus ist nicht zu sagen, naja, Bekehrung und gut ist, sondern Jesus macht uns eine Fülle von Verheißungen. Jesus hat eine Berufung für jeden von uns. Im Februar hat hier der Samuel Taubert auch zu dieser Frage mal gepredigt, was ist denn eigentlich, was sind wir alles in Jesus, was ist unser Status, was ist uns verheißen, welche Rolle haben wir eigentlich als Nachfolger von Jesus? Ihr findet auch das auf unserer Homepage als MP3, wie gesagt im Februar diesen Jahres unter dem Titel Christus lebt in mir. Aber das ist ein Aspekt, wo auch dieses ganze Erlösung, Beziehung zu Gott und so mit reingehört, Herrschaft von Jesus in deinem persönlichen Leben. Und Reich Gottes hat genauso den Anspruch, die Welt von hier und heute zu verändern. Für die Armen, für die Unterdrückten, für die Verachteten, für die Kranken, für die, mit denen kein Mensch was zu tun haben will. Das ist das Evangelium. Und es ist eine gute Nachricht für alle, die in der Schule gemobbt worden sind. Es ist eine gute Nachricht für alle, die von ihren Eltern nie gehört haben, du bist wertvoll. Es ist eine gute Nachricht für alle Frauen, die in einer Beziehung leiden, wo sie von ihrem Mann verprügelt werden. Für alle, die nicht wissen, wovon sie sich morgen was zu essen kaufen sollen. Für alle, mit denen, die nicht dazugehören dürfen, mit denen keiner was zu tun haben will. Und es ist eine gute Botschaft für alle, die eine Sehnsucht danach haben, dass es was Besseres geben muss, als dass am Ende des Tages immer die gewinnen, die am lautesten brüllen, die am härtesten zuschlagen, die meiste Kohle auf dem Konto haben. Für all diese Menschen ist das Evangelium eine wirklich gute Nachricht. Und Jesus hat uns als würdig erachtet, Botschafter dieses Reichs zu sein. Jesus betrachtet uns als fähig, seine Gerechtigkeit auszubreiten. Und er hat dich und mich dazu auserwählt, ein Teil in dieser großen Geschichte zu sein, in dieser großen Gegengeschichte zur Macht und Unterwerfung und allem, was die Welt lebt, die er erzählen möchte. Und deshalb sagt Jesus auch in Matthäus 6, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Und deshalb sagt Jesus auch in Matthäus 4, hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Er sagt nicht, hört auf zu sündigen und kehrt um, dass ihr in den Himmel kommt. Er sagt, macht es, weil das Reich Gottes nahe herangekommen ist. Botschafter für das Reich Gottes können wir nur sein, wenn wir den Grundgedanken dieses Reichs verkörpern, mit unserem Denken, mit unserem Herz, mit unserem Handeln, so gut wir das eben können in unserer ganzen Unvollkommenheit und unserer Zerbrochenheit. Und wenn wir die Bereitschaft haben, uns vom Heiligen Geist verändern zu lassen und zu sagen, hey, heute bin ich unvollkommen, aber Heiliger Geist, ich wünsche mir, dass du an mir arbeitest, dass ich in 5 Jahren oder in 20 Jahren vielleicht ein kleines bisschen weniger zerbrochen bin, dass ich ein kleines bisschen besser das verkörpern kann, was dieses Reich des Königs der Könige eigentlich ausmacht. Meine Einstiegsfrage für die Predigt war, was bedeutet es eigentlich, das Evangelium weiterzutragen? Und es ist viel mehr, als in der Fußgängerzone zu stehen und irgendwelche Traktate zu verteilen, dass Leute schon bitte Vergebung für ihre Sünden brauchen. Evangelium weiterzutragen, das sind so die vielen kleinen Dinge in Worten und in Taten, durch die wir Salz und Licht sind, überall dort, wo Gott uns hingestellt hat. Im Kollegenkreis, in der Nachbarschaft, in der Familie, wo auch immer. Überall dort, wo wir Menschen ermutigen können, überall dort, wo wir uns einsetzen können für Gerechtigkeit. Überall dort, wo Menschen vielleicht tatsächlich auf der Suche nach Vergebung sind, wo sie tatsächlich auf der Suche sind nach diesem Gott und ihnen diese 4 geistlichen Gesetze wirklich eine Antwort sind, überall dort tragen wir Evangelium weiter. Evangelium weitertragen bedeutet, sich gebrauchen zu lassen als Kanal dafür, dass das Wirken von Gott Menschen erreichen kann. Hinzugehen und zu sagen, Jesus, das sind meine 5 Brote, das sind meine 2 Fische. Ich weiß, ich kann die 5000 nicht satt machen, aber ich kann dir erlauben, dass du mich gebrauchst, damit andere Menschen satt werden. Und wenn ich dann im Alaunpark sitze, wie vor ein paar Wochen, als wir Hören vom Himmel gemacht haben, da sitzt mir eine Frau gegenüber, die ich noch nie getroffen habe. Ich weiß überhaupt nichts von der. Aber ich spüre so, wie Gott mir aufs Herz legt, ihr zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, du bist ein kreativer Mensch, du bastelst gern so kleine Sachen und schenkst es Menschen. Ich habe das Gefühl, ich soll dir sagen, das ist wirklich was, was Menschen unglaublich schätzen, was sie freut, weil sie sagen, hey, das ist nicht irgendein gekauftes Zeug, sondern da hat sich wirklich jemand hingesetzt und hat sich Arbeit gemacht, um mir was Gutes zu tun. Und dann guckt mich diese Frau an und ist völlig baff und hat auch so ein bisschen Pipi in den Augen und hat so eine Mischung aus zum einen, woher weißt du das über mich, und zum anderen, ey, das tut mir so gut, dass mir das mal jemand sagt, dass ich für andere Menschen wertvoll bin durch das Kleine, was ich da mache. Das ist für mich Evangelium weitertragen, mich von Gott gebrauchen lassen, weil wie gesagt, ich weiß nichts von der Frau, ja, ich hab's nicht geleistet oder so, ich habe mich von Gott gebrauchen lassen. Und viele von euch haben viele kleine Geschichten, wie Gott euch gebraucht hat. Das erzähle ich jetzt nicht, weil das hier das Pastorenprivileg ist, solche Sachen zu erleben. Evangelium weiterzutragen bedeutet, Menschen einen Geschmack dafür zu geben, wie andersartig dieses Reich Gottes ist, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Zuwendung für die Zerbrochenen, im persönlichen Leben, hier bei uns als Gemeinde. Reich Gottes weitertragen heißt, wenn Menschen hier in diese Gemeinde kommen, die Gott überhaupt nicht kennen, dann wünsche ich mir, habe ich eine Sehnsucht danach, dass Menschen das Gespür haben, irgendwas ist hier anders. Und ich weiß, dass wir alle unvollkommen sind. Ich bin der Erste, der dort unvollkommen ist. Und jeder von euch hat wahrscheinlich aus dem Stegreif 3 Beispiele, wo der Christian auch nicht anders war als alles in der Welt. Aber danach möchte ich mich ausstrecken. Und wenn wir als Leitungsteam über die Gemeinde nachdenken, dann sagen wir, das ist unsere Sehnsucht, dass sich die Gemeinde danach ausstreckt, dass Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, hier in diesem Raum oder überall dort, wo du hingestellt bist, einen Geschmack dafür bekommen, wer dieser König ist, wie anders dieser König ist, wie anziehend er ist. Wir laden dich einfach ein, wenn du das möchtest, wenn du sagst, das ist auch meine Sehnsucht, dass wir diesen Traum anfangen zu leben. Lass uns nicht nur träumen, sondern lass uns wirklich nach dem ausstrecken, was Gott mit uns und durch uns für die Menschen in dieser Welt tun will, die diesen König noch nie kennengelernt haben und die eine Begegnung mit ihm einfach verdient haben. Und wenn dir das so geht, dass du sagst, ja, ich habe eine Sehnsucht danach, dass sich dieses Reich Gottes wirklich ausbreitet, egal ob du jetzt hier zur Gemeinde gehörst oder ob du ein Gast bist und dann morgen schon wieder ganz woanders bist, aber wenn du einfach sagst, ich habe eine Sehnsucht danach, dass sich dieses Reich ausbreitet, dann würde ich vorschlagen, lasst uns doch einfach mal aufstehen. Ich möchte dann einfach auch den Heiligen Geist einladen, möchte ihn beten, bitten, dass er einfach in der Zeit auch in unserem Herzen wirkt, dass er uns Weisheit schenkt, wie das sein kann, wie es aussehen könnte, dass er uns, ja, genau, das bete ich ja dann alles, muss ich jetzt nicht erzählen, was ich nachher alles bete. Aber in jedem Fall, ja, lasst uns da einfach Gott auch ein Stück weit, ja, die Hand reichen, die gereichte Hand Gottes nehmen, so will ich sagen. Und Heiliger Geist, du siehst jetzt, wer hier alles steht, und ich möchte es einfach so sagen für mich, und wenn es dir genauso geht, dann sprich das einfach im Herzen mit. Heiliger Geist, ich habe noch Hunger danach, dass sich dieses Reich ausbreitet. Mich bewegt das, wenn Menschen, die noch nie gehört haben, dass sie wertvoll sind, die einfach irgendwie, keine Ahnung, die eine miese Biografie haben, die unverschuldet in Not geraten sind oder einfach die eine Sehnsucht haben nach was anderem, nach was Besserem, als es diese Welt bieten kann. Jesus, ich habe einen Hunger danach, dass diese Menschen dich kennenlernen, weil du bist der König der Könige, der so anders ist als alles, was es in dieser Welt gibt. Und Jesus, ich bringe dir das einfach, dass ich ganz genau weiß, wie oft ich überhaupt nicht so viel anders bin als alles, was in der Welt irgendwie los ist. Und trotzdem darf ich für mich in Anspruch nehmen, was die Lydia vorher auch beim Abendmahl gesagt hat über die Jünger. Hey, du kennst mich ganz genau, du weißt genau, wie ich bin. Und aus irgendwelchen Gründen entscheidest du dich trotzdem immer wieder, das mit mir zu tun. Und Jesus, ich will dir sagen, ich will mich auch heute wieder entscheiden, dass ich diese ausgestreckte Hand von dir nehme. Und ich will mich von dir gebrauchen lassen. Jesus, ich will dir meine 5 Brote und 2 Fische zur Verfügung stellen. Und ich bete einfach, dass du das nimmst. Und Jesus, ich würde mich freuen, wenn du mich immer wieder staunen lässt, was du aus diesem kleinen bisschen machen kannst, was ich zu geben habe. Und in diesem Sinne, Heiliger Geist, lade ich dich jetzt ein, dass du uns hier, die wir als Gemeinde versammelt sind, plus allen Gästen, dass du uns berührst, dass du zu uns sprichst. Ich bete, dass du uns Weisheit schenkst, wo an diesen Punkten, an denen wir hingestellt sind, wir wirklich Salz und Licht sein können. Ich bete, dass wir immer wieder diese Freude erleben, dass wirklich durch dich Segen ausgeht und dass wir in diesem Sinne Evangelium weitertragen mit Taten, mit übernatürlichen Zeichen, für die wir uns zur Verfügung stellen und dort, wo es dran ist, auch mit Worten, aber dass sich dieses Reich ausbreitet. Komm, Heiliger Geist. Und lass